Ich starte da gleich mal durch. Ich habe ein bisschen was auf dem Herzen, gar nicht lange, Stündle vielleicht. Nein. Nein, nicht so lange. Ich habe es ja gerade gesagt, wir dürfen heute zum 2026. Mal, so rechnen wir zumindest, vielleicht sind es ein paar Jährchen rauf oder runter, das ist überhaupt nicht entscheidend. Wisst ihr, das alles Entscheidende ist, dass wir mit Sicherheit wissen, Jesus war dort auf diesem Hügel namens Golgatha, hat sich dort an das Kreuz hängen lassen und ist dort stellvertretend für dich, für mich, für jeden Menschen, der das persönlich im Glauben annimmt, gestorben, hat die Schuldfrage für jeden, der das möchte, geklärt. Und dieses Geschehen dort auf diesem Hügel, das sah bis zum Morgen des dritten Tages wie eine totale Niederlage aus. Zumindest für die damals, die das miterlebt haben. Es muss niederschmetternd gewesen sein. All ihre Hoffnung weg, tot, eine Katastrophe. Der Messias, wer ihn als solchen gesehen hat, hat sich nicht erfüllt. Der Befreier für das Volk Israel hat sich nicht erfüllt. Und sie waren absolut deprimiert. Der Einzige, der sich freute, war der Feind Gottes. Der Teufel, Satan, nennt ihn die Bibel auch. Er meinte, er hat einen Sieg eingefahren und das auf ganzer Länge. Seit 2000 Jahren oder noch länger, je nachdem auch, hat er versucht, diese Verheißung, die Gott damals ausgesprochen hat, im Garten Eden entgegenzuwirken, diesen Samen zu finden, der ihn mal den Kopf zertreten wird. Da hat er lange gesucht und jetzt hat er gedacht, jetzt hat er ihn besiegt. Jetzt hat er es geschafft. Bis König Jesus am dritten Tag wieder auferstand. Halleluja. Das feiern wir dann in besonderer Weise am Sonntag, am Ostersonntag, am Auferstehungssonntag. Und das wird genial werden, glaube ich. Einfach auch, dass sich wieder mindestens einmal im Jahr zu vergegenwärtigen, dass König Jesus der absolute Sieger ist, dass er den Feind besiegt hat, dass er den Tod besiegt hat und dass er dir und mir eine Ewigkeit bei ihm erkauft hat. Halleluja. Satan kommt nicht mehr an Jesus ran. Ist nicht ganz richtig ausgedrückt eigentlich. Er ist sowieso nicht an ihn rangekommen, sondern wir wissen, Jesus hat sein Leben freiwillig gegeben. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat sich dazu entschieden. Und dieses Opfer, das war nur einmalig nötig. Einmal hat er das gemacht. Und das hat ausgereicht. Nun versucht der Feind Gottes, da er da nichts mehr erreichen kann, versucht er, das berichtet die Bibel an vielen Stellen, er versucht an die ranzukommen, die jetzt hier sind auf der Erde, an die Nachfolger Jesu. Er versucht, die Christen klein zu halten, sie abzulenken, sie anzulügen, sie anzugreifen, sie niederzumachen. Er will auf alle Fälle verhindern, wenn er schon diesen großen Sieg nicht verhindern kann, dass du und ich, dass jeder seiner Nachfolger bloß nicht irgendwie an diesem Sieg teilhat und ein siegreiches Leben hier, jetzt, in deinem und meinem Alltag irgendwie stattfindet. Und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Jedes Mittel. Er kämpft auch nicht fair, sondern er versucht irgendwo deine Schwachstellen, meine Schwachstellen zu finden und die auszunutzen. Manchmal nutzt er sogar Möbelstücke. Habt ihr das gewusst? Eines seiner ganz beliebten Möbelstücke, das nach wie vor wirksam ist, das ist die lange Bank. Sie funktioniert sehr gut. Und er setzt sie sehr, sehr gerne ein. Und er stellt die sehr gerne in deinem und meinem Leben auf. Es gibt da einen Raum in meinem Leben und sicherlich auch in deinem, da ist er bestrebt, sie reinzubringen. Wisst ihr, wie dieser Raum heißt? Das ist der Warteraum der guten Absichten. Ich habe so einen Raum. Und in meinem Raum, da sitzen manchmal mehr oder weniger viele gute Absichten beieinander. Die fühlen sich dort sehr wohl. Und es gibt immer noch einen Platz mehr für eine weitere gute Absicht, die sich dazu gesellt. Und wisst ihr was? Diese guten Absichten, keine beschwert sich über die langen Wartezeiten. Nicht eine einzige. Manchmal wird es ein wenig gefährlich, wenn ich anfange, von meinen guten Absichten an den Menschen zu erzählen. Dann kann es gefährlich werden. Mache ich das nicht, bleibt alles so, wie es war. Niemand erinnert mich daran, keiner fragt danach. Niemand fordert mich heraus, da mal was zu verändern, mal was umzusetzen in meinem Alltag. Und was passiert? Die bleiben einfach dort sitzen, manchmal jahrelang. Kennst du das? Ab und zu versuche ich mich dann ein wenig zu überlisten und rede mit anderen über meine guten Absichten. Plötzlich, wie von Zauberhand, öffnet sich die Tür zum Warteraum. Das Fenster kippt sich, leichter Luftzug kommt rein. Ja? Mache ich dann noch konkrete Handlungen und mache Zeiten in meinem Kalender fest, wo ich sage, da muss ich das jetzt endlich mal angehen, kommt richtig Durchzug in den Warteraum der guten Absichten. Dann kann es tatsächlich sein, dass mich jemand anspricht oder jemand anruft, eine WhatsApp, eine Mail. Irgendwie kommt da was und ich habe so einen Druck oder merke so einen Druck in mir, ich müsste mich da mal in Bewegung setzen. Ihr Lieben, das fußt alles auf Golgatha letztendlich, was ich euch da erzähle. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Wochenende auch nutzen, uns ein Stück weit zu reflektieren, was Jesus uns da erkauft hat. Dass das nicht zur Selbstverständlichkeit irgendwie weiter generiert, sage ich mal, degeneriert, sondern dass wir da vorwärts gehen und gerade auch dieses Feiertagswochenende nutzen, vielleicht mal die eine oder andere gute Absicht herauszuholen und sie umzusetzen. Vielleicht hast du eine gute Absicht und wie zum Beispiel endlich mal regelmäßig die Bibel zu lesen. Oder pünktlich zu sein. Vielleicht willst du schon lange, lange deine Finanzen mal ordnen, sie mal dahin bringen, dass Jesus sagt, ja, so habe ich mir das gedacht, da kann ich segnen. Vielleicht hast du auch eine Absicht, eine gute, dass du sagst, hey, Jesus, ich würde dich so gern mal an die wunden Punkte in meinem Leben ranlassen. Es wäre wirklich mal nötig, Veränderung anzugehen. Ich sollte echt mal liebevoller werden, freundlicher mit den Menschen um mich herum umgehen, die Sichtweise auf mich und auf den Nächsten mal verändern. Mal sehen, dass so viele Menschen da draußen verloren sind, wenn ich sie nicht, wo ich Möglichkeit habe, sie mit Jesus und seiner Liebe, mit dem Evangelium zumindest mal konfrontiere. Vielleicht mal angefangen mit deinem Nachbarn oder mit sonst irgendjemandem, wo dir nahe steht, wo du Kontakt hast. Vielleicht doch mal sagen, es geht über eine Absicht drüber hinaus, ich mache mich auf den Weg und versuche, die Person mit Jesus irgendwie zu konfrontieren. Mit meinem Retter, mit meinem Erlöser. Ist das solch konkreter Gehorsam, wenn er denn kommt, treibt die guten Absichten aus ihrem bequemen Warteraum heraus. Es kommt zu Taten, vielleicht auch zu wertvollen Begegnungen mit Menschen, das über Smalltalk dann hinausgeht, wo du echt Anteil nimmst an ihren Leben, an ihren Sorgen, an ihren Nöten und vielleicht denjenigen, der helfen kann, der tatsächlich tiefgreifend helfen kann und verändern kann, ihnen nahe bringt. Vielleicht auch eine tiefgreifende Veränderung endlich in deinem Alltag, in deinem Leben, in deinem Denken, in deinem, was du einfach schon vielleicht Jahrzehnte versuchst zu verändern, dass da mal Veränderung anfängt, Prozesse in Gang kommen. Vielleicht in deinem Charakter. Und weißt du, was dann passiert? Es findet echtes göttliches Leben statt. Da, wo du bist. Und du wirst merken, und das hast du bestimmt auch, dass die Umsetzung nicht immer leicht fällt. Wir können schnell an Grenzen kommen. Und lass dir sagen, das ist ganz genau das, was Gott will. Er will dich an deine Grenzen führen. Weil wo deine Möglichkeiten aufhören, da fangen seine richtig an. Ja? Wo wir sagen, ich schaffe das nicht, sagt Gott, jetzt darf ich ran. Mach mal Platz, lass mal los. Ich helfe dir dabei. Jesus will uns wirklich jeglichen Selbstbetrug ersparen. Wenn wir an Jakobusbrief denken, da sagt er uns, wir sollen nicht nur das Wort Gottes hören, nicht nur die Bibelstellen irgendwo wissen und parat haben, nicht nur irgendwo vom Kopf her das abnicken, sondern wir sollen doch das Wort Gottes umsetzen in unserem Alltag, oder? Anwenden, Täter des Wortes sein. Die Bibel warnt davor. Sie sagt, jeglicher Selbstbetrug in dieser Form, wo du keinen Unterschied machst, vielleicht nur, dass du als der Besserwisser, vielleicht noch als der religiöse Besserwisser dastehst, weil du den Leuten in dein Umfeld sagst, das steht doch in der Bibel. Aber wenn sie dann unser Leben anschauen, merken sie, der macht es auch nicht anders wie ich. Der macht es genauso falsch wie ich. Der sagt es mir zwar immer, aber er selber hat das auch nicht unter den Füßen. Es ist Selbstbetrug, Leute. Und das schadet unserem geistlichen Leben und das schadet auch unserem Zeugnis in der Welt. Wisst ihr, man könnte Jakobus 1, Vers 22, da steht das, auch folgendermaßen ausdrücken oder übersetzen. Seid aber derde des Wortes und nicht nur Menschen, die gute Absichten entwickeln. Denn sonst betrügt ihr euch selbst. Es muss weitergehen. Eine gute Absicht ist nicht schlecht. Aber sie muss irgendwann umgesetzt werden. Wir müssen irgendwann den Versuch starten, die Dinge, die Gott uns zeigt und die wir für richtig halten, für wahr halten, die wir irgendwo abgespeichert haben, dass sich das auch mehr und mehr umsetzt. Und das gar nicht aus eigener Kraft, Leute. Ganz, ganz wichtig. Bezieh deinen Gott mit ein. Bezieh den Heiligen Geist mit ein. Der Heilige Geist ist die wertvollste Person hier auf dieser Erde. Und Jesus hat es so verfügt, dass er als Person zurückgegangen ist in den Himmel und von dort aus den Heiligen Geist gesandt hat. Der hat die Möglichkeit, hat diese dritte Person der Gottheit, hat die Möglichkeit, überall gleichzeitig zu sein, mit jedem seiner Leute zu leben, mit jedem zu reden, jeden zu lenken, wenn er das zulässt, jeden zu stärken, jeden Mangel auszufüllen. Wir sollten lernen, mit ihm aktiv zusammen zu wirken, zusammenzuarbeiten. Halleluja. Schaut mal hinein in euren Warteraum, was da für gute Absichten warten. Darauf warten, dass sie umgesetzt werden. Ich möchte gerne jetzt mit euch in der Lobpreiszeit und in der Abendmahlszeit beten. Du darfst gerne mit laut beten. Ich habe einen Vorschlag, der erste, der mir ganz wichtig ist. Wenn du das mitnehmen kannst, an diesem Wochenende, dass du dir das vielleicht auch noch auf dem Herz legen lassen kannst, von Gott, vom Heiligen Geist, vielleicht angestoßen heute an diesem Karfreitag. Ich glaube ganz fest, wenn wir uns konkret hier in die Richtung bewegen und konkret Gott bitten, dass er einen Menschen in unserem Umfeld errettet. Einen. Lass dir einen aufs Herz legen und fang an, konkret für diesen Menschen zu beten. Und schau mal, was Gott macht. Schau mal, wo er Türen aufmacht. Wo er vielleicht, keine Ahnung, wenn du ihm das nächste Mal, übernächste Mal, überübernächste Mal begegnest, fragend wird. mal nachhakt. Was ist das bei dir? Irgendwie oder sonst irgendwie sich eine Situation, ein Umstand ergibt, wo du mit ihm ins Gespräch kommen kannst. Für ihn beten kannst vielleicht. Den Mut bekommst zu sagen, Herr, jetzt frage ich einfach mal. Kann ich für dich beten? Für die Situation, für deine Kinder, für die Arbeit, für die finanzielle Not, für die Krankheitsnot, irgendetwas, ganz egal, wo er Hilfe braucht. Konkret beten für einen Menschen in deinem, in meinem Umfeld, dass er Jesus kennenlernt und errettet wird. Beten überhaupt, dass Gott, der Vater, die Menschen zu Jesus zieht, Johannes 6, 44. Niemand kann zu Jesus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Lasst uns beten. Lasst uns Gottes Arm bewegen. Lasst uns beten, dass der Heilige Geist uns hilft, unsere Warteräume zu leeren. Können wieder neue gute Absichten kommen? Lasst uns mal die bearbeiten, die wir schon haben. Lasst uns beten, dass Jesus sein Wort mit Zeichen und Wundern bestätigt. Ihr Lieben, wir haben einen übernatürlichen Gott. Und ich glaube nach wie vor, dass sein Wort, wenn es verkündigt wird, wenn es lebendig gemacht wird, ihr wisst, was das bedeutet, dass Jesus darauf wartet, dass er es bestätigen kann mit Zeichen und Wunder, wenn wir glaubensvoll, erwartungsvoll daran gehen. Wenn wir uns investieren da hinein. Oder? Wie wäre das, wenn du für einen Kranken betest, dich aufmachst, wen auch immer und wann auch immer und der gesund wird? Weil du gebetet hast und der Heilige Geist Jesus Heilung geschenkt hat. Wäre das was? Oder? Hallo? Seid ihr noch da? Wäre das nicht mega? Oder? Halleluja. Halleluja. Danke, Martin. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir den Mut, irgendwie für den Nächsten, der mir da vor die Füße gestellt wird von Gott und irgendwie Hilfe braucht, dass ich ihm Gebet anbieten kann. Hey, lasst uns beten, dass Jesus unseren Mangel ausfüllt, egal wie immer er auch aussieht in unserem Alltag. Und lasst uns beten, dass unser Herz von Dankbarkeit erfüllt wird. Dankbarkeit macht einen Unterschied in dieser Welt. Ich treffe fast niemanden mehr, gerade jetzt in dieser Phase, der noch dankbar ist. Mich fordert es auch heraus, wenn ich an der Tankstelle vorbeifahre und die Preise sehe, dankbar zu sein. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Mega. Ja? Ja? Aber die Bibel sagt, wir sollen dankbar sein in allen Dingen. Und das kann man aus eigener Kraft nicht. Wir brauchen die Fülle vom Heiligen Geist, Leute. Und es gibt so vieles, was herausfordernd ist, wo es richtig, richtig krass schwer ist, dankbar zu sein. Aber es macht einen Unterschied. Wir müssen einen Unterschied machen in dieser Welt, Leute, wenn wir keinen machen, wenn wir in denselben Strudel und Sog uns damit hineinreißen lassen, genauso negativ mitreden über alles Mögliche, ob es Politik ist oder was auch immer, wo wir reingestellt sind. Ja, wir sind nicht mehr von der Welt, aber wir sollten uns nicht in Klöster oder sonst irgendwohin zurückziehen oder in unsere Kirchenräume verbarrikadieren oder zu Hause in unsere Wohnungen verbarrikadieren. Wir sollten mitten in der Welt sein. Doch nur da entfaltet sich diese Salz- und Lichtkraft, die Jesus uns schenkt, oder? Nur da können wir die Botschaft an den Mann, an die Frau, an das Kind, an wen auch immer bringen. Halleluja. Ich bitte das Lobpreis dem schon mal nach vorne. Ich würde gern das Abendmahl auch einleiten entsprechend und dann lasst uns beten und das mit hineinnehmen in dieses Auferstehungswochenende, mit hineinnehmen in den Sonntag dann und lasst euch inspirieren, wo Menschen sind, denen du einfach ein Segen sein kannst, im Kleinen, im vielleicht auch bisschen Größeren, wenn du den Mut findest von Gott her, da zu reden über dein Leben mit Jesus, über deine Erlösung, deine Errettung, über deine Zukunft, den Mut findest, für Menschen zu beten. Halleluja. Ich lese uns mal die Abendmahls oder das Passamahl, das Jesus hier mit den Jüngern ganz zum Schluss gefeiert hat, bevor er leiden musste, aus Lukas 22 vor. Ab Vers 14 steht da: Als die Stunde gekommen war, setzte sich Jesus zu Tisch und die Apostel mit ihm. Er sagte: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde es erst wieder feiern, wenn das, worauf jedes Passamahl hinweist, in der neuen Welt Gottes zur Erfüllung gekommen ist. Dann nahm er den Becher mit Wein, sprach darüber das Dankgebet und sagte: Nehmt diesen Becher und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde erst wieder Wein trinken, wenn die neue Welt Gottes da ist. Dann nahm Jesus ein Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Halleluja. Ja, Herr Jesus, ich danke dir jetzt, dass wir Abendmahl feiern dürfen und dass wir so eine mega geniale Symbolik haben, dass wir hier Brot haben, das essen dürfen, und du hast gesagt, das symbolisiert deinen Leib, sprich das, was du da auf Golgatha hast machen lassen mit deinem Körper. Und wenn wir das essen, dann haben wir zu 100% Anteil daran. Dann wird es uns zu eigen. Und das erinnert uns daran. Und deswegen sollen wir das immer wieder machen. Das ist eins der beiden Dinge, die du befohlen hast deiner Kirche: Abendmahl zu feiern. Danke dafür. Danke, dass dein Körper dort an das Kreuz geschlagen wurde, dass du das hast machen lassen. Danke auch, Herr Jesus, für den Traubensaft, der hier dein Blut symbolisiert, König Jesus. Herr, dein Blut ist es, das die Kraft hat, nach wie vor jegliche Sünde, und du sagst, sei sie auch blutrot, also sprich ganz, ganz schlimm, ganz, ganz heftig, dass die vergeben werden kann, abgewaschen kann regelrecht, und wir neue Seiten im Leben aufschlagen dürfen, ganz weiße Seiten, und da mit dir wieder beginnen dürfen, König Jesus. Vergibst uns, wenn wir unsere Sünde bekennen, und du wäschst uns rein von aller Ungerechtigkeit, sagst du. Danke dafür. Und dafür steht dieser Traubensaft. Herr, es symbolisiert dieses Blut. Und du sagst, auch da haben wir zu 100% Anteil daran, wenn wir einfach das nutzen, diese Symbolik nutzen. Und uns auch da mit dir eins machen. Danke, Herr. Wir preisen dich und geben dir die Ehre, König Jesus. Danke, dass du das stellvertretend für uns, für mich gemacht hast. Halleluja. Ich segne jetzt das Abendmahl und jeden, der das jetzt hier nimmt. Ihr könnt dann einfach in Eigenregie nach vorne kommen. Ihr kennt das. Ein Abendmahl feiern. Und wenn ihr Gebet braucht, dürft ihr auch gerne zu mir kommen. Wenn irgendwas dich heute angesprochen hat, helft ihr da gerne auch im Gebet. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.